Ich bete mit uns. Herr Jesus, hab Dank, dass du hier bist. Und hab Dank, dass du heute redest, wie du damals gesprochen hast, dass du damals Jünger gerufen hast, die dir nachgefolgt sind und wir dadurch so viel für uns heute entdecken können. Und ich bete, dass du durch deinen Geist deine Freiheit und deine Vollmacht im Reden und Hören schenkst. Dass wir das mitnehmen, was du heute für uns vorbereitet hast und nachher dankbar im Bett liegen. Amen. Nehmen wir mal den Kreisjugendgottesdienst aus. Das ist meine erste Predigt bei euch in Breitscheid im Gottesdienst, sage ich mal. Und als ich in meiner ersten Woche im September letzten Jahres zu Hause gesessen habe, es war ungefähr so Wetter wie jetzt, habe ich draußen auf dem Balkon gesessen und überlegt, wie gehst du denn so eine Stelle als Kreisjugendpastor an? In Limburg war ich, aber da sieht man die Leute jede Woche und jede Woche und jede Woche. Und als Kreisjugendpastor, ihr habt vielleicht die Karte noch vor Augen, da ahnst du schon, du siehst zwar viele, aber die auch eher selten. Und wenn es gut läuft, darfst du einmal im Jahr kommen und darfst im nächsten Jahr nochmal kommen. Wie gehst du das an? Dann habe ich gedacht, in meinem ersten Jahr auf jeden Fall halte ich mal überall dieselbe Predigt. Ich sage das immer extra am Anfang der Predigt, damit es einfach schon klar ist. Das hat auch nichts mit Faulheit zu tun. Sondern ich habe in meinen letzten Jahren gemerkt, es gibt in meinem Glauben Dinge, die waren wichtig, dass Jesus die nochmal erklärt hat. Ich bin von klein auf, ich würde mal sagen, in einer Gemeinde unterwegs gewesen. Mit 17, 18 habe ich mich taufen lassen, Theologie studiert. Und trotzdem war vor 3, 4, 5 Jahren jetzt fast schon so ein Moment, wo ich die ganze Kiste, ich sag mal, fast sinnlos fand. Und ich habe zu Jesus gesagt, Jesus, du musst mir das nochmal neu erklären. Sonst macht das für mich keinen Sinn. Wie Jesus ist, erklärt er neu, manchmal mit Geduld, manchmal mit Zeit und über längere Strecken. Und deswegen habe ich gerade die Predigt, halte ich überall. Wenn man unser Dillwester-Waldgebiet ein bisschen kennt, wir sind teilweise uralte Gemeinden, ihr seid ja jetzt auch nicht gestern erst entstanden. Da ist eine riesige Geschichte, das ist richtig gut. Da ist Manpower und Erfahrung in den Gemeinden, aber ich glaube auch in vielen Gemeinden von uns tut es manchmal gut, nochmal zu überlegen, was war eigentlich der Ursprung der ganzen Geschichte. Genau deswegen wollte ich gerne in der Jugendarbeit bleiben, als klar war, ich wechsle aus Limburg irgendwo hin. Weil ich das liebe, mit jungen Menschen unterwegs zu sein, weil sie stellen so schön gute Fragen. Und für die ist noch nicht die ganze Welt klar und sie hinterfragen auch, warum ist deine Welt so, wie sie jetzt ist, Sebastian? Geht es nicht auch anders? Ja, und es geht anders und es ist so wichtig, dass ihr fragt und hinterfragt und damit umgeht. Auch um uns, ich schließe mich jetzt mal zu den Älteren, zu hinterfragen. Und es ist wichtig, dass ihr, wenn ihr auch mindestens mein Alter habt, euch hinterfragen lasst. So eine Frischzellenkur für den Glauben ist manchmal gerade im Miteinander der Generationen ganz wichtig. Ich habe in dieser Krisenzeit vor allem an einem Vers von Jesus gehangen und den habe ich euch mal mitgebracht. Ist eigentlich ein relativ bekannter Vers aus Matthäus 11. Der kommt gleich. Da. Ich lese mal vor. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch. Bei dem Joch halten wir kurz ein. Das war nämlich was, wo Jesus auch mal eingehakt ist. Vielleicht stellt ihr euch bei diesem Joch auch immer noch dieses Ochsenjoch vor. Ich weiß nicht, ist das so? Ja. Er sagt ja nachher noch, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und ich hatte immer Schwierigkeiten, diese Textstelle zu verstehen und stelle mir so ein schweres Ochsenjoch vor. Und denke, Jesus, wie ist das gemeint? Und dann habe ich herausgefunden, ein jüdischer Rabbi hatte ja eine Lehre. Also es gab viele jüdische Lehrer, Jesus war auch ein jüdischer Lehrer. Und die Lehre eines Rabbis bezeichnete man als Joch. Und wenn Jesus hier also sagt, nehmt auf euch mein Joch, dann meint er, nehmt meine Lebenslehre auf euch. Nicht die der Pharisäer beispielsweise, die euch niederdrücken und niederdrücken mit noch mehr Vorschriften und Lasten, sondern guckt, wie ich sage, wie ich es auslege, wie ich es meine. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und das ist ein richtig schöner Vers. Der macht auch Mut. Aber es gibt ja auch so Momente im Glauben, da hängt man dann und sagt, Jesus, das ist von meiner Realität gerade weit weg. Und so ging es mir zu der Zeit, dass das weit weg war. Und dann ist mir manches Mal im Glauben das so vorgekommen, als ob der Raum nicht da ist. Jeder in der Gemeinde weiß, wie man was richtig macht. Und dann weiß man noch, wie Jesus es gemacht hätte und fühlt sich innerlich immer kleiner und leerer und das große ganze Bild fehlt einem auch. Dann ist mir was aufgegangen. Es gibt so zwei Kreise. In deinem Leben, in meinem Leben. Den linken Kreis, das ist unser Verständnis der Lehre von Jesus, so wie du Jesus bis jetzt verstanden hast. Und dann gibt es einen anderen Kreis, das ist die Lehre von Jesus selbst. In der Mitte gibt es eine Schnittfläche. Die ist auch größer wahrscheinlich als da eingezeichnet. Aber mal zu unterscheiden richtig, es gibt was, wie ich es verstanden habe und was, wie Jesus es gemeint hat. Beispiel dazu. Bekannter Vers, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Mein Verständnis dieses Verses war immer nur der erste Teil, vor allem du sollst deinen Nächsten lieben. Und lieben hieß, mache, was der andere will. Das war in meinem Leben als Christ, mache, was deine Mitmenschen wollen und liebe sie. Den zweiten Teil mit wie dich selbst, den hatte ich zum einen nicht im Kopf und das Verständnis von Lieben, immer zu tun, was der andere will, das macht dich wahnsinnig. Jesus sagt, nee, guck mal, wie ich mit den Pharisäern umgegangen bin, die waren auch nicht immer nur fröhlich. Oder als ich mit Zachäus Abendessen war, weißt du, wie viele Menschen auf mich sauer waren, weil ich die alle hab stehen lassen? Lieben heißt nicht, immer zu tun, was alle wollen. Und du in deinem Leben schaffst es nicht zu lieben, indem du tust, was immer alle wollen. Sondern Liebe hat mit Achtung, Respekt, ehrlicher Begegnung zu tun. Und darum geht's Jesus. Respektiere das Gegenüber. Sei ehrlich. Jesus hat keinen gesunden Konflikt gescheut. Mit dieser Erklärung im Herzen konnte ich viel leichter durch das Leben gehen, weil wir stehen ja als Christen auch in Spannung. Und wenn man das christlich so wegdeckelt und immer lieb ist, dann vermeidet man manchmal einen gesunden Konflikt. Das war mein Beispiel für, wie ich es verstanden habe und wie Jesus es gemeint hat. Und ich bin mittlerweile der Ansicht, da wo dir dein Glaube noch schwer und wie eine Last vorkommt, nicht sanft und leicht wie das Joch von Jesus, ist mein Tipp, es ist noch dein Verständnis. Da wo es dir noch schwer vorkommt, hat Jesus es anders gemeint. Wenn Jesus sagt, das Evangelium verkündige ich, die gute Nachricht, dann ist es auch eine gute Nachricht. Und die leuchtet auch ein. Und das, was uns keinen Sinn macht, da dürfen wir nachfragen, bis das es uns Sinn macht. Ich will euch eine Frage stellen, oder eigentlich sind es zwei Fragen. Und du kannst dich kurz positionieren. Ein Teil der Jugend kennt die Fragen, glaube ich, schon. Das werden wir jetzt gleich wissen. Aber ihr macht einfach ganz normal mit. Und zwar, wer von euch, einfach ein kurzes Handzeichen, mir geht es gar nicht darum wahrzunehmen, wer sich jetzt wie wo meldet. Wer von euch würde sagen, er ist Christ? Danke. Wer von euch würde sagen, ich bin ein Jünger? Danke. Also wenigstens die hinten sitzen, haben den Unterschied gut wahrgenommen. Beim Christ, also ich habe von vorne sehr viele Hände gesehen und beim Jünger habe ich so vereinzelte Hände gesehen und einige, die auch da saßen und immer noch im Überlegen waren, bin ich ein Jünger? Erklär mir mal, wo der Unterschied ist. Wo ist der Unterschied zwischen einem Christ und einem Jünger? Deswegen machen wir Beobachtungen zum Ursprung und das ist auch der Grund, weshalb ich mich entschieden habe, diese Predigt überall zu halten, weil diese Schaltstelle, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Jünger und Christen, war bei mir gänzlich unbesetzt und ich hatte Unklarheit und dadurch kippte mein ganzer Glauben in so eine schiefe Ebene rein. In Limburg hatte ich eine Predigt zu halten über den Missionsbefehl. Wir klären jetzt den Unterschied Jünger-Christ. Eine Predigt über den Missionsbefehl. Vielleicht hast du ihn im Ohr. Matthäus 28 am Ende heißt ja, geht hin, macht zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie. Und wenn du das bei Luther heute Abend nochmal nachliest, hast du den Eindruck, es sind vier Befehle da. Hingehen, zu Jüngern machen, taufen, lehren. Als ich in Limburg darüber zu predigen hatte, das Griechische war noch nicht so lange her, habe ich gerade übersetzte mal. Übersetze diesen Teil und stelle fest, da steht nur ein Befehl. Das andere sind Partizipien. Das ist jetzt egal. Es ist nur ein Befehl da. Überleg mal für dich, was tippst du? Welcher Befehl ist es? Ist es, okay, Jesus sagt, geht hin, sagt er, macht zu Jüngern, sagt er, tauft, sagt er, lehrt. Was ist ihm wohl am wichtigsten? Dass es in Befehlsform packt. Es ist nur das Macht zu Jüngern. Wenn man es dann die Partizipien mit übersetzt, könnte man zum Beispiel sagen, nachdem ihr hingegangen seid, macht zu Jüngern. Und jetzt, ihr macht zu Jüngern, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und ihr macht zu Jüngern, indem ihr sie lehrt, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Das sagt Jesus tatsächlich zu seinen Jüngern, okay, ich habe euch zu meinen Jüngern gemacht und ihr geht jetzt los und macht andere Menschen zu meinen Jüngern. Was ist ein Jünger? Jünger hört man oft, vielleicht sagst du noch, ja, das ist doch ein Schüler von einem Rabbi. Richtig. Weißt du, was das Ziel von einem Rabbi war? Der Rabbi hatte mit seinen Jüngern das Ziel, nicht einfach nur, dass die Jünger Kopfwissen haben. Ich würde sagen, heute unser Lehrer, du bist Lehrer, gell? Ich will jetzt kein Unrecht tun, aber mein Eindruck, kaum ein Lehrer sagt, ich will, dass meine der Lehrer heute sagt, ich will, dass meine Jugendlichen, meine Schüler was lernen. Die sollen nachher was wissen. Ein Rabbi damals hat gesagt, ich will, dass meine Jünger nachher leben, wie ich lebe. Das Ziel von einem jüdischen Rabbi war, sie sollen ihm ähnlich werden. Das heißt, wenn Jesus hier sagt, okay, ihr macht zu Jüngern, sagt er, jetzt lehrt ihr andere Menschen so, wie ich zu leben. Ist die Pointe ein bisschen klar geworden? Also es gibt ja auch im Römerbrief, wo Paulus schreibt, dass wir Jesus ähnlich werden. Das ist im Prinzip die Paulus-Variante des Jüngergedankens. Nämlich du wirst in deinem Glauben Jesus ähnlich. Das kannst du dir als ersten Gedanken mitnehmen. Ein Christ ist nichts anderes als ein Jünger. Und warum das so ist, das ist mir irgendwann der Apostelgeschichte 11, einem Vers, wo ich tippen würde, den überliest man oft, begegnet. Apostelgeschichte 11 heißt es, hier in Antiochia kam für die Jünger und Jüngerinnen zum ersten Mal die Bezeichnung Christen auf. Was heißt das denn? Ja, ganz simpel. Die Bezeichnung Christen gab es ursprünglich nicht. Die sind alle Jünger und Jüngerinnen von Jesus. Und da in Antiochia die Leute haben gesagt, die nennen wir jetzt Christen. Es gibt keinen Unterschied zwischen Jünger und Christen, außer im Begriff. Christ ist der Name, der irgendwann entstanden ist, um die Jünger von Jesus zu bezeichnen. Und spannend ist ja die Ähnlichkeit in der Bezeichnung, die Antiochia sich überlegt haben. Christen und Jesus Christus. Ich tippe, die haben in den ersten Jüngern Jesus Christus wiedererkannt, und haben die deswegen auch Christen genannt. Und das ist genau der Rabbi-Gedanke. Der Rabbi hat gesagt, ich investiere mich jetzt in diese 12 und die anderen, die hier noch dazukommen, und die sollen nachher so leben wie ich. Und dann leben die in Antiochia, denken die, Mensch, die haben doch was von diesem Jesus, wo wir schon mal von gehört haben. Ich würde sagen, die beste Mission oder Evangelisation machen wir manchmal, indem wir einfach leben. Und Menschen denken, krass, wieso macht der die das denn jetzt so? Ich glaube, gerade in unserem Umfeld, wo wir FEGs ja hier oben, sage ich mal, in dem Gebiet auch sehr dicht sind, da weiß ja jeder, wer was wie FEG ist. Vielleicht hilft es manchmal, wenn wir es einfach leben. Und wenn dann die Fragen kommen, dann können wir ja antworten. Aber ich glaube, ganz viel, mein Eindruck ist, vielleicht habt ihr einen anderen, mein Eindruck ist, ganz viele Menschen haben Fragen an den Glauben, kämen aber nicht auf die Idee, in die FEG zu kommen, weil sie ein gewisses Bild von uns haben. Und da ist es wichtig, du bist ein Jünger von Jesus und du lebst irgendwo. Und du lebst einfach mal und guckst, was passiert. Und dann hat damals mit seinen ersten Jüngern Jesus Geschichten gemacht und so wird er sie heute tun. Deswegen die Positionierung mit Jünger und Christ. Es gibt keinen Unterschied, außer im Namen. Und das Ziel eines Jüngers, eines Christen ist, wie Jesus leben zu lernen. Die spannende Frage ist natürlich, was heißt denn, wie Jesus leben lernen? Klingt ja erstmal gut in so einer Predigt. Was meint er denn dann? Gibt es irgendein Thema, wo man merkt, da hat Jesus immer wieder drüber gesprochen? Und das gibt's. Und dazu habe ich euch mal das erste öffentliche Wort von Jesus mitgebracht. Das haben wir eben schon gelesen oder gehört. Da heißt, seit der Zeit fing Jesus an zu predigen. Und jetzt habt ihr eben gehört, tut Buße. Kommt ja eine gewisse Assoziation hoch. Die Neues Leben-Übersetzung schreibt, hört auf zu sündigen. Das läuft meines Erachtens an dem Sinn vorbei, den wir heute verstehen. Das Wort, was da steht, meint eigentlich, denkt um. Macht einen Sinneswandel, blickt von der anderen Seite ab jetzt in euer Leben. Das heißt, Matthäus 4,17, wenn ihr es bald begegnet, ich mag die Variante, Jesus sagt, denkt um, Sinneswandel. Und wieso sagt Jesus, denkt um? Denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Erst öffentliche Wort, denkt um, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Jesus ist irgendwann vom Tod wieder auferstanden und hat dann bis zur Himmelfahrt noch eine gewisse Zeit. Und diese Zeit wird ganz kurz beschrieben in der Apostelgeschichte, was Jesus da gemacht hat. Und er hatte in dieser Zeit nur ein Thema. Apostelgeschichte 1. Den Jüngern zeigte sich Jesus nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Im ersten öffentlichen Wort ist es drin, hier in diesen 40 Tagen Zeit ein Thema, wieder Reich Gottes. Was denkst du, wenn du Reich Gottes hörst? Ich habe vor 5 Jahren immer gedacht, der Himmel. Da, wo wir mal sind, wenn wir hier auf dieser Erde nicht mehr sind. Wenn ich Bibel gelesen habe, dann stand vom Reich Gottes, dachte ich immer, ja gut, dann mal. Jesus sagt einmal, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und wenn er sagt, das Reich Gottes ist nahe, dann meint er sogar, ich komme mit dir jetzt nahe. Dann könnte man auch sagen, ich bin jetzt da. Jetzt wird es dir unangenehm, weil ich so dicht da bin, aber wenn Jesus sagt, ist nahe herbeigekommen, meint er, es ist jetzt da. Und wenn er sagt, es ist mitten unter euch, dann sagt er den Leuten nicht, wartet mal, irgendwann kommt das, sondern er sagt, durch mich in meinem Handeln fängt es jetzt schon an, das Reich Gottes. Was ist aber Reich Gottes jetzt? Jetzt wissen wir schon mal, okay, es ist jetzt schon da, davon geht Jesus aus. Deswegen denk um, denn das Reich Gottes ist nahe, das ist seine Botschaft. Aber, was ist es denn? Wir können es relativ einfach uns klar machen. Denk mal an ein König, es wird ja manchmal auch Königreich Gottes genannt. Was ist ein Königreich? Ja, ein Königreich ganz einfach hat einen König. Was macht ein König? Ein König regiert. Der König des Königreichs Gottes ist Gott. Und Jesus sagt jetzt, okay, Freunde, Gott regiert. Geh in deinem Leben davon aus, dass das Regiment besetzt ist. Da ist ein Gott, der sieht dich, der sieht deinen Mitmenschen und der hat sich entschieden zu handeln und zu regieren. Du kannst mit seinem Wirken rechnen. Pfingsten ist tatsächlich kurz hinter uns. Was macht Jesus da? Gottes Geist kommt. Das ist ja das Zeichen schlechthin. Ja, Gott will wirklich wirken. Nicht einfach nur von oben, sondern mitten in eurem Leben, in eurem Herzen, durch das Miteinander, in Gottesdiensten, in Begegnung. Und deswegen sagt Jesus, denk um. Und das ist die zweite Pointe. Ich mir wünsche, dass du die mitnimmst. Das Leben eines Jüngers, wie Jesus leben lernen, heißt, du lernst hier und heute schon im Reich Gottes zu leben. Das heißt, mit dem handelnden Gott zu leben. Das Bild, was dir vielleicht das Ganze ermöglicht mitzunehmen, ist relativ simpel. Von klein auf hast du gelernt, in der sichtbaren Dimension zu leben. Du hast entwickelt zu denken. Wenn es gut läuft, hast du gelernt, deine Gefühle wahrzunehmen. Wir als Christen würde ich sagen, ja, wir lernen auf der geistlichen Dimension die Welt zu sehen. Paulus sagt ja auch mal, wir leben nicht in der Zeit des Schauens, wir leben in der Zeit des Glaubens. Du bist als Christ in dieser geistlichen Dimension unterwegs, weil Gott handelt. Die kürzeste Illustration, die wir jetzt hier machen können, ist mit dem Wort Einfall verbunden. Achte mal die nächste Woche auf deine Einfälle und frag dich mal, woher sie dir zufallen. Das ist meines Erachtens oft Gottes Wirken. Dir fällt irgendjemand ein? Ja, dann ruf mal da an. Dir fällt irgendein Satz ein, den du irgendwem sagst? Ja, dann versuch das mal. Als ich das erste Mal auf meine Einfälle geachtet habe, mir fiel eine Person ein, ich denke, rufst du sie an oder nicht, war das ein innerer Kampf. Ich habe sie angerufen und sie war, ach, wie gut, dass du anrufst. Geistliche Dimension, um das zu merken, ob das passt. Guck mal, was für Einfälle dir kommen. Wir haben eben, ich folge dir, in diesen Liedern, die wir singen, steckt so viel drin über das, wo wir mit Jesus unterwegs sind. Ein Jünger ist jemand, du bist jemand als Christ. Das Kerngeschäft ist, mit Gott zusammen in seinem Reich, in dieser Welt unterwegs zu sein. Und zum Abschluss habe ich euch ein Video mitgebracht. Ich liebe dieses Video. Kurz zur Einführung. Das Video ist auf Englisch. Wer kein Englisch kann, ich kann euch nachher gerne noch erklären oder irgendjemand anders, worum es geht. Es ist ein Reverend, ein Pastor. Und der Pastor aus England erzählt von einer Begegnung im Flugzeug. Und diese Erzählung von der Begegnung im Flugzeug, die gucken wir uns jetzt an, wenn die Technik uns das einspielt. Was schafft er? Also zum einen zaubert er oft ein Lächeln ins Gesicht. Ich finde, was er aber inhaltlich schafft, ist das Christsein von der größeren Dimension mal vor Augen werden zu lassen. Deswegen ist das Video gesetzte Größe. Weil wir sagen manchmal so, ja, ich bin Christ. Oder vielleicht gehst du heute auch hier raus und sagst, ich bin Jünger. Ich lebe mit Gott zusammen im Reich Gottes, ich gucke mir das so an. Ja. Und trotzdem sagen wir das oft so, vielleicht auch, ja, ich bin FEGler. Sagen, wo wir auch immer wir uns bezeichnen, im Herzen zu wissen, dass das eine weltweite Bewegung ist, zu der wir zugehören. Die Jesus damals wirklich ganz klein, ihr müsst euch dieses Landfleckchen um Israel, wo Jesus sich bewegt hat, ist auf der Weltkarte so mini. Und es ist eine weltweite Bewegung geworden. Und du bist ein Teil davon. Und du bist in dieser weltweiten Bewegung mit unterwegs, als Jünger und Jüngerin von Jesus. Und es gibt ein schönes Bild dazu. Jesus und seine Jünger. Ganz simpel illustriert. Und du kannst nachher am Ende des Gottesdienstes dir vorne auf diversen Tischen so ein kleines Karteikärtchen mitnehmen. Als eine Andacht, die mit dir geht. Um dich daran zu erinnern, wer du eigentlich bist. Du stehst in dieser Reihe. Du bist einer von den Jungs oder von den Mädels, von den Männern oder den Frauen. Und du gehörst zu einer weltweiten Bewegung. Vielleicht bist du hier in Breitscheid zu Hause. Dann gehörst du zu seiner Niederlassung FEG Breitscheid. Vielleicht gehörst du irgendwo anders zu einer Niederlassung dazu. Aber das Ziel von Jesus meines Erachtens war, als er die ersten 12 vor sich hatte, ihr macht zu Jüngern, und zwar überall. Und dann haben wir überall Niederlassungen, überall Menschen, die in meinem Namen unterwegs sind. Ich glaube, das hilft, von der großartigen Dimension auch zu verstehen, wozu wir als Christen eigentlich gehören und welche Hoffnung Jesus in dieses Konzept Ich gründe die Jesusbewegung gesetzt hat. Und mir helfen manchmal so kleine Dinge, die ganz ohne Worte laufen, wie so Karteikarten. Wir haben einen Beutel gemacht für unsere Kreisjugend, da ist das Bild auch drauf. Um uns vor Augen zu holen, wer sind wir eigentlich auch über die Gemeindegrenzen hinweg? Wir sind alle Teil dieser Jesusbewegung. Und als ich in Limburg angefangen habe zu arbeiten, hatte so das erste Vierteljahr hinter mir, war ich kurz überrascht. Ich dachte, krass, auch als Pastor gibt's Alltag. Am Anfang steht man hochmotiviert auf und irgendwann nach einer gewissen Zeit sitzt du dann und sagst, ja, eine Predigt. Ja, eine Jugendstunde. Aber ich glaube, das ist auch ziemlich dicht an deinem möglichen Erleben. Egal, ob du, was du machst, wo du dich einbringst. Am Anfang starten wir so Dinger mit einer großen Leidenschaft. Und irgendwann wird es so normal. Und dieses Bild hat mich davor bewahrt, manche Dinge so normal zu sehen. Und mir immer wieder zu sagen, okay, heute ist das dran. Der Mann in der Mitte hat dadurch die Möglichkeit, heute das zu tun. Geh in die nächste Woche rein. Egal, ob du in der Gemeinde irgendwo mitmachst oder in deinem Job unterwegs bist und sagst, okay, Jesus, heute Morgen, ich bin hier. Wenn heute was ist, sag mir Bescheid. Wenn du Musik machst, sagst du, okay, Jesus, wir machen heute Musik für dich, weil wir hoffen, dass du währenddessen Menschen begegnest. Wenn du mit irgendwelchen Menschen unterwegs bist, egal welche Altersklasse, sag dir, okay, Jesus, wenn du magst, durch mich begegne heute Menschen. Und das geht sogar auf der Arbeit, das geht ja nicht nur hier. Und wir beten gleich zum Abschluss des Vaterunser. Das Vaterunser hat Jesus seine Jünger gelehrt und das passt in Perfektion auf den Gedanken. Weil wie fängt es an? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Jesus holt seine Jünger in diesem Gebet, in diese Lebensführung rein, die sagt, okay, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name und jetzt dein Reich komme, dein Wille geschehe. Du blickst in deinem Leben nicht mehr einfach nur auf dich, sondern sagst, okay, Gott, du bist König, du regierst, also schau mal, was du vorhast. Und von der Kiste aus sind die ersten Jünger damals losgezogen. Genau, diese Karteikarten liegen hinten. Vielleicht nimmst du die für dich einfach mit so als Erinnerung. Ich bin ein Jünger oder Jüngerin oder was auch alles. Vielleicht ist auch für dich der Moment, wo du überlegst, ach ja, will ich jetzt Jünger, Jüngerin werden oder nicht? Und manchmal muss man so Kisten ja auch mal entscheiden. Du hast jetzt zumindest ein bisschen was über Jesus gehört und wenn du merkst, ja, eigentlich ist mir die Kiste klar, ich will das, dann nimm dir mal sehr symbolisch so eine Karte mit und erzähl irgendeinem Menschen, den du magst, von dieser Entscheidung mit der Karte. Und vielleicht ist es auch einfach eine kleine Erinnerung, die irgendwo hängt und dich manchmal in deinem Leben daran erinnert, Jesus sagt, okay, ich komme heute mit. Wir gehen gemeinsam durchs Leben. Von daher lade ich euch als Band ein, schon mal nach vorne zu kommen. Und wir stehen zum Gebet auf. Und während ihr steht, sage ich noch was. Ihr werdet vorne beim Büchertisch kleine Büchelchen finden. Weil in dieser besagten ersten Woche habe ich mir überlegt, zu dem Thema gibt es noch ganz viel zu sagen und wie auch immer. Und ich habe einfach mal ein paar Inputs, Predigten, Bibelarbeiten aus der Limburger Zeit zusammengepackt in ein Büchelchen. Das ist alles aus der wörtlichen Rede mal entstanden und das ist da komprimiert drin. Die Bücher liegen vorne. Wer sagt, okay, will ich nochmal genauer wissen, da sind ein, zwei richtig coole Sachen drin, finde ich, kann sich so ein Buch mitnehmen. Wer sagt, okay, ich gebe 4 Euro dafür, kann gerne 4 Euro geben, dann decken wir die Kosten. Wenn du aber kein Geld dabei hast oder das jetzt in den Beuteln liegt, dann nimmst du dir das Buch einfach so mit und wenn du es irgendjemand anderem mitnehmen willst, kannst du es auch mitnehmen. Das wollte ich nur noch erklärend hinzufügen. Schön, dass ihr da seid. Wir beten. Jesus, ich finde es eine richtig schöne Botschaft, dass du damals eine Bewegung gestartet hast, dass du in die ersten 12 und die alle dabei waren, investiert hast und sie gezeigt hast, wie es ist, in deiner Perspektive durchs Leben zu gehen. Und ich danke dir für die Beitschalter und ich bitte dich, dass du sie segnest mit deinem Geist und deiner Erkenntnis in den Dingen und ihnen dein Joch, deine Lehre immer wieder erklärst. Und du weißt, wer hier jetzt wie steht. Und ich bitte dich, dass du mit deinen kleinen Weisungen und Winken und Andachten in der kommenden Woche dabei bist. Und er und sie erleben kann, dass du ein guter Gott bist, der zu Recht sagt, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und wir legen alles, was uns beschäftigt, in das Gebet, was du, deine Jünger, gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen wieder Platz.